Ja, gerade bei KundInnen mit wirklich schwierigen Hunden im Aggressionsbereich, wo es einfach um eine Verhaltensänderung geht und irgendwann auch zu sagen, lass das. Und manchmal einigen Hunden muss ich es einfach sehr deutlich sagen mit lass das. Ist ein wahnsinniger Druck.
Ich glaube, dass eine große Herausforderung für die Menschen mit Hund hier in der Stadt auch ist, dass sie bei all den Reizen, denen sie begegnen, den Hund andauernd einschränken müssen, um nicht permanent auch die Grenzen der anderen zu übertreten. Also Gehwege, die 1,50 Meter breit sind und dann steht da noch ein Bistrotisch, wo du dich so dran vorbeischlängeln musst.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jona und ihr hört den Canis Podcast. Wir haben heute wieder eine Außenreize-Folge für euch. Dabei laden wir Menschen in den Podcast ein, die keine Canis-Dozentin sind, für ein Gespräch mit jemandem aus dem Canis-Dozentinnen-Team. Im Podcast hört ihr heute die Canis-Dozentin Anne Klose und als Außenreiz Jella Verleiter. Anne hat eine große Hundeschule in Hamburg und Jella eine in Berlin. Und was die beiden so zum Leben mit Hunden in der Stadt zu sagen haben, das erfahren wir jetzt. Hallo Anne, schön, dass du mal wieder im Podcast zu Gast bist.
Hallo Jona, ich freue mich auch tierisch, heute hier zu sein.
Es ist auch deine erste Außenreize-Folge. Das heißt, es ist jetzt keine reguläre Interviewfolge, sondern wir holen gleich eine Gästin dazu, und zwar die Jella. Kennst du Jella? Seid ihr euch mal begegnet? Hattet ihr schon mal Kontakt? Oder ist es jetzt für dich ein ganz offenes Gespräch?
Für mich ist es ein ganz offenes Gespräch. Ich kenne Jella nur von Instagram. Das heißt nur. Und ich habe ihre Mitarbeiterin bei mir und Mitarbeiter bei mir in der Ausbildung bei Canis natürlich kennenlernen dürfen.
Ja, dann umso spannender, euch jetzt in diese Begegnung zu schubsen. Und ich bin mal gespannt, was passiert und was ihr so, in welche Richtung ihr euch so in welche Richtung euer Dialog so führt.
Ich auch. Ich freue mich auf die Zeit und bin ganz gespannt, was wir so uns gegenseitig zu sagen haben und euch und den ZuhörerInnen natürlich mitgeben können.
Dann lass uns mal die Jella dazu holen. Hallo Jella, schön, dass du im Canis Podcast zu Gast bist.
Hallo liebe Iona, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf und bin ein bisschen aufgeregt und ganz neugierig, was wir jetzt so die nächste Stunde tun und worüber wir reden.
Ich dachte mir, ihr beiden seid ein richtig gutes Match, vor allem, weil ihr beide zwei große Großstadthundeschulen führt. Wir starten direkt mal rein, so zum Warmwerden habe ich euch ein paar Entweder-Oder-Fragen mitgebracht und ihr dürft mal aus dem Bauch heraus rausschießen, was ihr wählen würdet und natürlich auch darüber sprechen oder das Ganze begründen. Also, Junghund oder Welpe?
Definitiv Welpe. Das ist auch mein größtes Problem dabei, wenn ich mir einen neuen Hund anschaffen soll, dass ich diese 8 Wochen oder 10 Wochen, bis die Junghunde sind, richtig toll finde und da sehr viel Freude dran habe und dann so den Übergang in die Pubertät und diese, weiß ich nicht, 1,5 Jahre Terror, die dann kommen, sind jetzt nicht so beliebt bei mir ganz persönlich und meiner Frustrationstoleranz und eigenen Impulskontrolle und dieses, ich warte darauf, dass du endlich denken kannst, kleiner Hund. Ja, das finde ich nicht so easy. Deswegen würde ich mich für den Welpen entscheiden und dann kann der gerne auch ein Jahr woanders wohnen und wieder kann der wieder. Nein, so ganz so schlimm ist es nicht, aber ja. Also da habe ich auf jeden Fall, ich habe sehr viel Freude an diesen kleinen Weltentdeckern und mit denen irgendwie zu gucken, okay, wer bist du und in welche Richtung entwickelst du dich und ich bringe dir ganz frisch was Neues bei und beschreibe so ein leeres Blatt. Das finde ich wahnsinnig toll, das macht mir sehr viel Spaß.
Für mich ist es auch definitiv Welpe und ich freue mich schon tierisch auf meinen neuen, wenn der dann irgendwann kommt. Und ich freue mich genau das, was Jella eben sagte, so auf diese Zeit, endlich nochmal alles selber zu machen und alles auszuprobieren und gerade so im formalistischen Bereich viel mehr Dinge zu tun, die ich früher halt überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, die sich einfach im Laufe meiner Erfahrung dann draufgesetzt haben, die ich heute viel mehr mache. Früher war ich eher schnell hier, wieso klappt das nicht? Jetzt muss das hier mal funktionieren. Und dem Hund heute mehr Zeit in der Entwicklung zu geben, da freue ich mich richtig doll drauf. Und die Junghundezeit, wie Jella das sagte, kann auch gerne der Momente woanders verbringen und übernachten. Deswegen fangen meine Welpen sehr früh an, in anderen Wohnhäusern und bei Freunden zu schlafen, damit ich in Momenten, wo meine Nerven es nicht aushalten, den gerne abgeben darf und der irgendwo hinkommt, wo er sich wohlfühlt und wo ich auch sicher bin, dass der da in guten Händen ist. Grundsätzlich begleite ich Junghunde total gerne, beziehungsweise die Menschen total gerne durch die Pubertät. Das ist echt ein Geschenk und dann die zu sensitivieren auf diese Phasen, wann geht's und wann geht's nicht, das macht richtig Laune, aber für mich persönlich auf jeden Fall Welpe.
Ja, das unterschreibe ich. Also mir geht's auch so, dass ich Menschen mit Junghunden sehr gerne begleite, weil ja so WelpenbesitzerInnen ja oft so eine krasse rosa Brille aufhaben und du eigentlich in der Zeit mit denen immer nur darauf abzielst, diesen kleinen Moment zu erwischen, in dem du sie mal kurz mit einer Information wirklich erreichst. Und bei den Junghunden sind sie dann schon offener und können mehr hören und mehr umsetzen. Und das stimmt, in der Begleitung würde ich mich auch für den Junghund entscheiden. Finde ich ganz witzig.
Retriever oder Hütehund?
Diese Frage stellst du nicht wirklich mir. Auf jeden Fall Retriever. Bis ans Ende meines Lebens. Will ich nur noch
ums
Labbies.
Warm werden.
Will einfache ich, Fragen. Will ich nur noch Labbies und Dummy-Training machen? Ich freue mich jetzt schon drauf. Ich habe übrigens gerade wieder einen Dummy-Urlaub gebucht. Nicht mit dem Retriever, sondern mit Lenny. Aber da der ja ein Halb-Retriever ist. Also ich bin dem total verfallen. Ich mag Hütehunde, aber für mich persönlich nur die.
Ja, jetzt habe ich ja einen Hütehund, nämlich einen Australian Shepherd, zu dem ich mich aber auch nur so, also nicht 100% selber entschieden habe, sondern der kommt aus meiner vorherigen Beziehung. Ich glaube trotzdem, dass ich mich für den Hüti und nicht für den Retriever entscheiden würde. Ich glaube aber, das liegt hauptsächlich daran, dass der Aussie, den ich habe, sehr, sehr viele Retriever-Anteile hat. Die ist nämlich super menschenfreundlich, ein bisschen tollpatschig. Dies kommt auch eher rein, als dass sie rankommt. Und die ist nicht so hypersensibel, die kläfft nicht, also die fiebt nicht. Die hat sehr viel, was Hütis haben, hat sie nicht. Insofern muss ich vielleicht doch nochmal drüber nachdenken.
Stadtmitte oder Stadtrand?
Für mich wäre es, hättest du mich vor 10 Jahren gefragt, Stadtmitte gewesen. Und ich bin jetzt gerade vor Anfang des Jahres aufs Land gezogen, habe aber meine Wohnung hier behalten in der Stadtmitte. Ich wohne halt auch mittendrin, mitten in Ottensen. Das heißt, im Sommer sitzen alle Corner-Menschen vor meiner Tür. Ich habe morgens die Kotze vor der Tür oder auch die zerbrochenen Gläser. Und das sind echt Sachen, die nerven mich richtig doll. Und auch das Laute ist, kann ich einfach nicht mehr so gut, mag ich auch nicht mehr so gut. Und bin jetzt auf dem Land und kann gefühlt morgens im Schlübbi und T-Shirt mich auf meine Bank setzen und in den Garten gucken mit meinem Kaffee und meine Hunde ins Grün lassen und denke so, oh mein Gott, oh, ist das schön. Und das ist für mich wahnsinnig hohe Lebensqualität und ich fühle mich total beschenkt, dass ich beide Varianten wählen kann. Dann ist es so weit draußen, dass das Pendeln echt, naja, ich muss durch einen Tunnel. Also alle, die in Hamburg wohnen und das kennen, ich müsste jeden Tag durch den Elbtunnel, müssen bestimmt ganz viele andere Menschen auch. Bei mir ist es einfach mit diesen Stunden und mit meiner Arbeit schwer zu kombinieren. Deswegen freue ich mich, dass wir uns zu zweit mein Freund und ich, das so gebaut haben. Riesengeschenk. Und deswegen bin ich immer am Wochenende und noch 1-2 Tage die Woche auf dem Land und den Rest hier in der Stadt. Das ist für mich eine super gute Kombi, weil dann gibt es nämlich Momente, wo ich hier total gerne bin und auch das Leben mag und das Wilde in Ottensen. Grundsätzlich bin ich, sage ich jetzt, aber Stadtrand oder noch weiter Land. Ist ganz schön da.
Da möchte ich dann gerne bitte nach der Podcastaufnahme mal kurz telefonieren, wie genau man das realisiert mit diesem Job, damit ich das dann auch so machen kann, weil das klingt traumhaft.
Formalismus oder Gegenstandssuche?
Muss ich mich entscheiden?
Mhm.
Dann wähle ich zum aktuellen Zeitpunkt den Formalismus, weil, für alle, die mich kennen, ich mag es voll im Dummy-Training, Grundstellung zu trainieren. eine gute Fußarbeit zu trainieren. Das macht richtig Laune und ich habe das wirklich im Laufe der Jahre schätzen und lieben gelernt. Ein großer Dank geht da an meine Kollegin Tanja Elias, die ja der und mit Rainer zusammen die absoluten Formalismus-Freaks sind, wobei Tanja noch mehr. Und zu Anfang habe ich daneben gesessen und dachte, Leute, das ist doch egal, ob der jetzt einen Schritt vor oder einen Schritt zurück geht. Und mittlerweile schätze ich total das genaue, pingelige Gucken. Und ich finde, es macht nochmal ganz viel auf der Beziehungsebene zwischen Mensch und Hund, da wir gemeinsam etwas tun. Und dieses Gemeinsam habe ich früher auf der Ebene unterschätzt. Und es macht gerade, wenn ich außerhalb des Konflikts arbeite, solche Geschichten zu tun, nochmal, macht es das alles nochmal ein bisschen leichter und ein bisschen schöner, wenn eben nicht Erziehung in dem Sinne im Vordergrund steht, sondern wir auf der Beziehungsebene so ein bisschen schöne Dinge zusammentun, aus der Seite betrachtet. Deswegen bin ich Team Formalismus.
Ich habe absolut keine Ahnung von Gegenstandssuche. Deswegen wähle ich natürlich Formalismus. Da kann ich auch gleich erzählen, dass ich mich mit Beschäftigungsarten nicht besonders gut auskenne, weil für mich immer die Großstadt Berlin die Beschäftigung meiner Hunde und auch der Hunde meiner KundInnen ist, weil hier einfach so viel los ist und so viel an Reizen ist und so viel zu tun ist, einfach nur um durch den Alltag zu lavieren, dass bis die an dem Punkt sind, an dem sie über Beschäftigung nachdenken können, begleite ich die oft schon gar nicht mehr. Und deswegen ist es bei mir auf jeden Fall Formalismus. Und ich mag sehr, sehr gerne dieses saubere Anlernen. Das finde ich toll. Ich mag es gerne, genau darauf zu achten, wann belohnst du, wie belohnst du, was belohnst du. Also auch zu schauen zum Beispiel, ne, dieses, man belohnt die Stimmung immer mit. Wie kriege ich den Hund trotz Futter in eine Stimmung, in der ich ihn vielleicht auch mit Futter belohnen kann, ohne dass er die ganze Zeit vor sich hin vibriert, während er sitzt. Und auch die Genauigkeit und die Möglichkeit, eben Formalismus relativ einfach zu benutzen, um auch an der Beziehung zum Hund zu arbeiten, das mag ich schon gern. Das machen wir auch viel in der Hundeschule.
Okay, die Warmwertrunde habt ihr geschafft. Jetzt kommen eure Begriffe bzw. so kurze Sätze. Und zwar fangen wir an mit Herausforderung mit dem Hund in der Stadt.
Wie viel Zeit haben wir? Ich fange mal an. Ich glaube, wir ergänzen uns mit unseren Herausforderungen. Die sind ähnlich. Ich finde in der Stadt die Herausforderung, das ist das, was Jella eben auch schon so ein bisschen angedeutet oder gesagt hat, für unsere KundInnen ist halt die Stadt an sich mit den Außenreizen, mit der Masse an Hunden, die wir ja mittlerweile in der Stadt haben, mit der Masse an Menschen, mit der Nichtmöglichkeit, Reizen aus oder der wie soll ich sagen, schwierigen Möglichkeit, Reizen auszuweichen, die in einer bestimmten Entwicklungsphase des Hundes einfach schwierig zu managen sind. Dann ein gutes Gefühl für Management zu bekommen, das ist wirklich eine große Herausforderung, die Masse an Reizen in der Stadt, die ich aktuell so sehe.
Ich glaube, dass eine große Herausforderung für die Menschen mit Hund hier in der Stadt auch ist, dass sie bei all den Reizen, denen sie begegnen, den Hund andauernd einschränken müssen, um nicht permanent auch die Grenzen der anderen zu übertreten. Also Gehwege, die 1,50 Meter breit sind und dann steht da noch ein Bistrotisch, wo du dich so dran vorbeischlängeln musst. Ne? Es gibt alle paar Meter Imbissbuden, überquellende Mülleimer, überall liegt also Essen oder irgendein Verpackungsmüll und tausende Menschen, die entweder Angst vor Hunden haben und wo man den Hund dann zur Seite nehmen muss, weil auch wieder der Gehweg nicht breit genug ist oder zum Beispiel mir hier in Neukölln gibt es eben sehr viele muslimische Menschen, die Angst vor Hunden haben und die teilweise auf die Straße springen oder zwischen die Autos gehen, wenn du da mit dem Hund die Straße entlang gehst und das will man ja auch nicht. Man möchte denen ja auch irgendwie ihren Freiraum lassen. Also hast du dann die Leine ganz kurz oder Menschen, die Hunde ganz toll finden. Da bist du dann wieder damit beschäftigt, dem Menschen und dem Hund gleichzeitig zu sagen, nein, bitte nicht. Die ganzen anderen Hunde, du willst nicht immer Hallo sagen vielleicht. Vielleicht hat der Hund irgendwelche Schwierigkeiten damit oder warum auch immer man sich dagegen entscheidet. Aber du bist ja nur mit Abgrenzung beschäftigt manchmal, je nachdem, wo du entlang gehst. Und ich finde auch, das ist eine wahnsinnige Herausforderung für die Menschen, aber halt auch für die Hunde, weil die haben so selten die Möglichkeit, gemächlich an langer Leine mal irgendwas zu erkunden.
Ich empfinde eine weitere Herausforderung in der Stadt den Druck von außen. Also ne, das muss funktionieren. Das darf jetzt nicht sein.
Oh,
gerade
ja.
unsere Kundinnen im Junghundebereich, Ella wird das auch kennen. Und der Rückruf funktioniert halt noch nicht. So, und auf dem Land ist man halt auf dem Weg, da ist keiner. Und dann kann man sich gut üben im Anlernen und Durchsetzen. Und im städtischen Bereich kommt da der Jogger hinterm Baum hervor, dann kommt da auf einmal der Mountainbiker hinter dem, also im Park, bei uns im Volkspark, hinterm Baum. Und gerade wenn der Hund sich entwickelt und das einfach noch nicht funktioniert, dann hetzt er halt das und macht das, was er nicht machen soll. Das finde ich wahnsinnig schwierig. Da prallen so viele Meinungen auseinander und die Herausforderung mit dem Druck von außen umzugehen. Wobei ich wirklich eine Fahne hebe für gegenseitige Rücksichtnahme und ein gutes Miteinander und miteinander sprechen, was ja gefühlt immer weniger wird und die Fronten verhärtet sind manchmal echt doll verhärtet. Das empfinde ich in der Stadt eine große Herausforderung, gerade aufgrund der Enge, die Jella eben schon beschrieben hat und dann die, was von außen halt erwartet wird, auch Druck. Und dann kommt das natürlich auf den Kundinnen-Typ an. Wer bin ich? Bin ich jemand, der dass ich sie eben recht machen möchte und möchte, dass mein Hund schnell funktioniert, dann wird es eine noch größere Herausforderung. Oder bin ich jemand, der sagt, ach na ja, wird schon werden, dann ist die Herausforderung vielleicht nicht ganz so groß. Ich finde das echt schwierig. Wirklich.
Und was zumindest hier in Berlin so ist, ich weiß nicht, ob das in Hamburg aufgrund des nordischen Gemüts ein bisschen anders ist, ist, du wirst hier nicht nur beobachtet und angeguckt, sondern es wird auch wahnsinnig viel kommentiert. Und das ist wirklich, also das ist ein Problem, was sehr, sehr viele KundInnen in der Hundeschule immer und immer wieder schildern. Also wo auch Tränen fließen und die sagen, meine Nachbarin hat aus dem Fenster geschrien, hör auf, deinen Hund zu misshandeln, sonst zeige ich dich an. Und also wirklich schlimme Dinge, ne? Schimpfworte. Ich habe eine Kundin, die neulich, weil sie einen Berner Sennhund weggeschickt hat, von dem Besitzer am Kragen gepackt wurde und nach oben gezogen und wirklich ganz gewalttätig behandelt, die jetzt richtig traumatisiert ist. Und ich habe den Eindruck, das ist halt einfach diese Enge, diese Dichte. Und man kann eigentlich kaum eigenen Raum haben, um ohne in den Raum von anderen einzudringen. Ne? Also wie Anne gerade sagt, der Jogger, der hat ja genauso das Recht, im Park zu joggen und unbehelligt zu sein, wie eben die junge Frau ihren kleinen Goldi eben mal laufen lassen möchte und üben möchte, dass er kommt, wenn sie ihn ruft. Und wenn die dann kollidieren, dann werden ja, ne, also und wie du sagst, ne, und Kommunikation ist dann ja oft schon schwer, weil alle, also zumindest hier in Berlin, ist die Grundstimmung oft ziemlich aggro. Und man wird viel bepöbelt und die Menschen müssen eine Menge aushalten mit Hund hier. Und da reden wir noch gar nicht davon, dass du deinen Hund wirklich mal begrenzt hast oder so, sondern das reicht oft schon, dass du irgendwas machst. Sagst Sitz und der Hund macht Sitz und jemand kommentiert das und sagt, der arme Hund, warum muss der denn jetzt sitzen? Es hat doch nur 5 Grad. Also das ist schon wirklich, glaube ich, wahnsinnig anstrengend und damit rechnen auch ganz, ganz viele Menschen nicht. Davon sind sie oft sehr überrascht, dass sie sagen, ich wusste gar nicht, wie dreckig die Stadt ist, also wie viel hier eigentlich auf dem Boden rumliegt. Das ist so eine Sache, die viele sehr irritierend finden, die ihnen dann auffällt. Und das andere ist, ich wusste gar nicht, wie viel man beäugt und eben auch beurteilt und verurteilt wird. Und da muss man, wie du sagst, an ein bestimmter Typ Mensch sein, um das dann gut aushalten zu können und abzukönnen oder an sich ablaufen lassen zu können und zu sagen, ja, was auch immer, ist nicht mein Problem.
Ja, gerade bei KundInnen mit wirklich schwierigen Hunden im Aggressionsbereich, wo wir einfach, da arbeiten wir ja, glaube ich, sehr ähnlich, wo es einfach um eine Verhaltensänderung geht und irgendwann auch zu sagen, lass das. Und manchmal einigen Hunden muss ich es einfach sehr deutlich sagen mit lass das, ist ein wahnsinniger Druck. Ich hatte auch schon ähnliche Themen, wie du es gerade beschrieben hast, mit da hat man was durchgesetzt, wirklich in einem guten, adäquaten Rahmen und dann brüllt der Nachbar aus dem Fenster, was machen Sie denn da, schlagen Sie Ihren Hund? Ich denke, Entschuldigung, ich habe ihn nur in Sitz geformt. Mehr habe ich nicht gemacht. Das empfinde ich auch, gerade durch diesen Hype in den sozialen Medien mit alles nur nett, was nicht heißt, dass wir nicht nett sind. Wir machen ganz viele nette Dinge. Trotzdem ist im Training mir als Ziel, möchte ich ein zuverlässiges, verändertes Verhalten in bestimmten Situationen haben, einfach wichtig. Und das empfinde ich immer als immer, immer schwieriger, den Trainingsplan so aufzubauen, dass es in einem so engen Rahmen gut funktioniert.
Also in Berlin übrigens macht es macht in Berlin keinen Unterschied, ob du nett zum Hund bist. Du kannst dir hier auch eine verbale Maulschelle einfangen, wenn du dem Hund einen Keks gibst. Also das macht nicht so viel Unterschied, ob du da jetzt gerade den Hund ins Sitz formst oder Sitz gesagt hast und ihn mit einem Leckerchen fütterst. Ich glaube, dass eben gerade dadurch, dass Hundeerziehung in den Medien präsenter geworden ist, die Menschen immer mehr denken, sie kennen sich jetzt aus, obwohl sie sich eigentlich nicht auskennen. Ne? Wenn ich, keine Ahnung, die Vox-Abendsendung mit dem Hundetrainer gucke, dann denke ich ja, okay, jetzt habe ich gesehen, wie man Hunde erzieht und wie das funktioniert. Und wenn du dann keinen Futterbeutel dabei hast, dann kann das so aber jetzt nicht richtig sein.
Hund ohne Garten.
Also ich finde das ganz persönlich manchmal richtig nervig, dass ich mich immer komplett anziehen muss, damit die mal pinkeln können. Also weil, wie gesagt, ich habe diese Bushaltestelle direkt vorm Haus und hier sind immer Leute vorm Haus und hier ist immer was los. Das heißt so, wie Anne vorhin so schön gesagt hat, irgendwie in T-Shirt und Schlüppi mal raus und erstmal hinsetzen und gucken und der Hund kann schon mal pullern, ist hier nicht. Und das finde ich persönlich manchmal nervig, aber das hat viel mit meiner eigenen Bequemlichkeit zu tun. Ansonsten muss ich sagen, ich habe meine Ausbildung zur Hundetrainerin ja in einem eher ländlichen Bereich gemacht und habe da auch eine Zeit lang in der Hundeschule mitgearbeitet. Und da war meine Erfahrung, dass ich regelmäßig Einzeltermine hatte mit Leuten, die gesagt haben, sie gehen viermal die Woche mit dem Hund spazieren, sonst ist der immer nur im Garten. Und ich mit meiner Berliner Wohnsituation, aus der ich damals dann kam, war total irritiert und dachte, wie kann man nur viermal die Woche spazieren gehen? Für die war das aber ganz normal. Deswegen würde ich nicht sagen, dass ein Garten automatisch bedeutet, dass der Hund jetzt das schönere Leben hat, sondern das hat schon sehr, sehr viel mit dem Menschen zu tun. Und ich würde sogar sagen, dass es auch sein kann, dass ein Garten dich ein bisschen fauler macht, mit dem Hund die Situationen aufzusuchen, die vielleicht auch mal ein bisschen haarig oder ein bisschen schwierig oder ein bisschen anstrengend sind, weil du kannst den ja auch nur in den Garten lassen. Dann musst du dich nicht konfrontieren. Ist also sehr menschenabhängig, ob es einfach angenehm ist und schön für Mensch und Hund oder ob es die Bequemlichkeit und die Vermeidungstaktiken fördert.
Stimme ich dir total zu. Ich persönlich bin super bequem und freue mich, die Hunde einfach nur in den Garten zu lassen. Wobei ich das Problem habe, jetzt weiß es die Welt, der große Hund kann nicht im Garten einen Haufen machen. Das heißt, der muss spazieren gehen. Das ist natürlich ganz wundervoll. Zwingt mich zu spazieren gehen. Nein, ich gehe natürlich total gerne spazieren. Ich finde in der Stadt Hund ohne Garten total in Ordnung. Es nervt halt, wenn der Hund noch nicht stubenrein ist. Es nervt halt, wenn der Hund Durchfall hat. Muss man halt ein bisschen schneller raus. Grundsätzlich ist es total machbar. Ich schätze einen Garten sehr, wenn ich im Training oder wenn Menschen zu uns ins Training kommen und einen Hund haben, der vielleicht draußen ein Riesenthema hat mit Pöbelei, dass man den Garten nutzen kann als, da sind keine Konflikte, da können wir eine gute Zeit miteinander haben, um ein bisschen Entspannung für Mensch und Hund da zu haben. Ich finde beides total passend. Und wir haben einfach wahnsinnig viele Kundinnen, wie du wahrscheinlich auch, Jella, die haben einfach keinen Garten, weil Garten in der Großstadt ist wirklich selten. Außer man wohnt halt in den Randbezirken oder hat einfach Glück, so einen kleinen eine kleine Erdgeschosswohnung zu haben.
Ja, hier gibt's häufig diese Hinterhöfe bei den Altbauten, weil es ja ganz oft eben Vorderhaus, Seitenflügel, Quergebäude oder so ist, ne? Und dann, das haben einige dann noch, wo sie sagen, gerade jetzt bei der Stubenreinheit oder so, dass sie das so ein bisschen mitnutzen. Aber wenn du da im vierten Stock wohnst, musst du halt trotzdem, um in den Hinterhof überhaupt erstmal zu kommen, aus dem vierten Stock immer hoch und runter laufen. Und ich finde auch, das ist gerade bei WelpenbesitzerInnen, die tun sich oft schwer dann zum Beispiel mit der Stubenreinheit und sagen, wir üben das schon so viele Wochen und das wird nicht besser. Und dann sind sie ganz verzweifelt und sagen, die anderen Wurfgeschwister sind schon stubenrein. Dann sprechen wir zum Beispiel ganz oft darüber und sagen, na ja, aber du hast ja auch einfach 8-mal am Tag, musst du quasi den Stepper benutzen, bevor der Hund überhaupt Pipi machen kann und dass dann der kleine Dackelwelpe vielleicht in den 5 Minuten, die du brauchst für Schuhe, Schlüssel, Kotbeutel, Treppe, hat der schon wieder vergessen, dass der Pipi musste. Oder der steht dann halt draußen und staunt auch die Welt an. Das ist ja auch immer oft ein Problem. Also da sind Gärten, also ich finde gerade Stubenreinheit, da ist ein Garten schon wirklich wunderbar. Und ich bin mit Alva, der Aussiehündin, als die ein Welpe war, der Durchbruch waren 14 Tage in einem Ferienhaus, in dem wir nur die Terrasse aufgemacht haben. Weil ab da hat sie gesagt, ach so, vorher war das hier nicht gut lösbar.
Das ist schwierig. Manchmal hat man halt auch vorm Haus eben, wie du sagtest, eine Bushaltestelle und muss 100 Meter laufen bis zum nächsten Baum. Das macht es für die Stubenreinheit, stimme ich dir total zu. Echt schwierig. Dauert es manchmal einfach ein bisschen länger.
Hundebegegnung.
Ich hatte gerade eine Einzelstunde vor der Junghundegruppe mit einer kleinen 5,5, fast 6 Monate alten Pudelhündin. Und das Thema war, der Hund zieht zu allen Hunden an der Leine hin, weil er da unbedingt hin möchte. Dann haben wir natürlich über selbstbelohnendes Verhalten gesprochen und so weiter und einfach gehen. Und ich finde gerade im Welpen- und Junghundebereich, was wir einfach ja bei uns viel haben, wir haben viele Welpen- und Junghundegruppen, das ist echt schwierig, jungen Hunden beizubringen. Da, das ist das, was Jella vorhin auch in ihrem Eingangsding sagte, du begegnest einfach vielen Menschen und es ist immer eng. Und da auszuweichen, nicht in dieses, oh schön, da ist wieder jemand, ne, der Hund fühlt sich wieder bestätigt in dem, dass jemand ihn angefasst hat oder in diesem Fall an Hunden vorbeigegangen ist, kurz mal Hallo gesagt hat, macht es einfach schwer. Finde ich gerade in diesem Alter, da den Hunden und auch vor allen Dingen den Menschen einen guten Umgang damit damit zu geben, was einfach Sinn macht vom Aufbau her und was nicht. Letztendlich, um das Welpen- und Junghundethema da abzuschließen, macht die Reifung natürlich auch total viel aus. Also das wissen wir zum Glück aus unserem Trainingsalltag. Dadurch, dass es aber so voll ist, ist es schwierig. Und gerade wenn man den jungen Berner Sennen oder den großen Schweizer hat, der mit 6, 7 Monaten natürlich noch ein bisschen anders ist als ein kleiner Pudel mit seinen 3 Kilo, ist es schwierig, das in der Situation, zumindest in dem Thema, zu managen und gut hinzukriegen. Gerade mit der noch fehlenden Frustrationstoleranz, das ist echt eine kleine Challenge.
Ja, ich glaube, dass also die partielle Verstärkung ist in wahnsinnig vielen Erziehungsbereichen hier in der Stadt ja der Endgegner, weil konsequentes Unterbinden, konsequentes Managen oder auch also Ausweichen, Vermeiden ist hier ja quasi nicht möglich, wenn du von deinem Wohnort aus eine Runde spazieren gehen möchtest. Das gilt für Hundebegegnungen eben genauso wie für Hunde, die alles von der Straße fressen oder so. Und ich finde, das macht das Training dann oft langwieriger und auch schwieriger und vielschichtiger für die Menschen. Sie müssen geduldiger sein und müssen deutlich mehr Misserfolge auch hinnehmen. Ich persönlich, also wenn wir jetzt bei Hundebegegnungen in so einen Bereich reingehen, wo Hunde auch eine Leinenaggression zeigen oder einfach an der Leine Geräusche machen, bellen, fiepen, knurren, was springen, was auch immer tun. Aber hier ist es eben, finde ich, wenn du daran arbeitest und du dann innerhalb von einem gewissen Zeitraum sagst, hey, ich habe heute auf meinem Gassigang wie immer 40 Hunde getroffen und das ist hier in Berlin nicht niedrig gegriffen und er hat 10 davon angebellt, dann sag ich, ja, das ist ja mega, weil das sind 25% und vorher waren es vielleicht 98. Und die Leute sagen, ja, aber das war ganz schlimm und dann war er so laut. Und ich glaube, dass viele Menschen sich das gar nicht vorstellen können, wie das hier in Berlin in der Innenstadt wirklich ist, wie hoch die Hundedichte ist, wie viele Hunde da wirklich sind und wie heftig die Konfrontation ist und wie oft Ausweichen nicht möglich ist. Und ja, dass einfach 30 Minuten Spaziergang und 40 Hunde, je nachdem in welchem Kiez du wohnst, easy zu erreichen sind.
Das haben wir hier auch. Und ich, was du eben sagtest mit Üben, ne, und partieller Verstärkung, das ist echt ein Riesenthema, gerade wenn man, wenn es nur eine, in Anführungsstrichen, profane Leinenführigkeit ist, da ablenkungsarm loszulegen und dann langsam, wie es immer im Trainingsplan so heißt und wie wir es ja auch versuchen vorzugeben, eine Ablenkung zu steigern, das ist bei den 40 Hunden, die dann um die Ecke kommen, wahnsinnig schwierig, da das gut hinzukriegen, mit einem guten Gefühl, mit Erfolgen für den Hund und nicht mit zu viel Misserfolgen. Und das, finde ich, hast du eben ganz schön gesagt, dass Menschen in der Stadt mit viel mehr Misserfolgen leben müssen, weil es zwangsläufig so ist, können es gar nicht verändern.
Ich finde das auch ganz lustig, dass du das Wort profan im Zusammenhang mit der Leinführigkeit gerade benutzt hast, weil ich finde, dass das eines der herausforderndsten Themen hier in der Stadt oft für die Menschen ist.
Ah, mit profan, ja, da meinte ich eher in Anführungsstrichen. Das habe ich, glaube ich, falsch betont. Es war nicht so, oh, Leinführigkeit geht so easy peasy, ist eines der schwierigsten Themen.
Ja, und ich finde eben gerade in der Stadt, weil halt ablenkungsarmes Anfangen, das geht für viele Menschen gar nicht. Also zumindestens, wenn ich mir dann den Hund dazu angucke, ne, weil es gibt einfach Hunde, die sind dann im Hinterhof schon abgelenkt, weil da spielt halt Nachbarin A Klavier, Nachbar B guckt laut Fußball, irgendwer bringt den Müll zur Mülltonne, irgendwer schließt sein Fahrrad an und dann kommen noch zwei Kinder irgendwie durch den Hof getobt, weil sie gerade aus der Kita nach Hause kommen. Und das ist dann der Ort, den diese Menschen wählen müssen, wo sie sagen, außer mein eigener Wohnungsflur ist das so die ruhigste Ecke, in der ich jetzt hier was machen kann. Und ich finde, dass das, also auf der einen Seite bin ich immer wieder schwer beeindruckt von Hunden, wie krass die sich daran gewöhnen und was die für heftig gute Reizfilter aufbauen können. Also obwohl ich schon so lange hier lebe, jetzt fast 20 Jahre, bin ich immer wieder fasziniert davon, weiß ich nicht, wie irgendwie am Cottbusser Tor oder am Hermannplatz, das sind so Orte, wo wahnsinnig viele Autos, sehr viele Menschen und auch sehr viel freakig wilde Menschen unterwegs sind. Und da sitzt dann halt so ein Hund chillig in der Sonne oder bummelt so gemütlich seinem Herrchen, seinem Fräuchen hinterher. Und scheißt da quasi drauf auf 15 Sirenen und da hinten wird gebrüllt, ist dem dann alles egal. Hat er ja auch irgendwann gelernt, war ja auch irgendwann mal ein Welpe und kam am Hermannplatz an und hat sich gedacht, oh. Also da finde ich dann auch wieder Hunde ganz faszinierend und toll, wie gut sie das auch abkönnen. Und manchmal beneide ich sie auch darum. Also wenn dann so ein Hund in so einem Setting auf der Seite liegt und schläft und ich stehe da und muss mir meine Noise-Canceling-Kopfhörer in die Ohren stecken, damit ich es die 15 Minuten ertrage, die ich dann an diesem Ort sein muss. Da finde ich dann Hunde schon ziemlich geil, ne?
Ja, total. Feiere ich auch richtig. Also die Anpassungsfähigkeit der Hunde hier, also ob es jetzt Ottensen ist, ist ja auch ein sehr quirliger Stadtteil oder mitten in der Schanze da am Schulterblatt, da sitzen so viele Menschen und da liegen die Hunde dazwischen einfach auf dem Boden, auf der Decke manchmal oder auch so und gucken sich das Leben an und manchmal fällt was vom Tisch. Dann geht wieder ein anderer Hund vorbei und so, wie viele von denen das mit so einer Gelassenheit gelernt haben, das finde ich faszinierend. Finde ich wirklich toll. Ich bin auch manchmal neidisch über deren Anpassungsfähigkeit und Frustrationstoleranz.
Ja, und dann kann man wieder den Bogen zurückschlagen, dass das aber auch wieder einen wahnsinnigen Druck für all die NeuhundehalterInnen bedeutet, die diese Hunde dann sehen und sagen, warum ist meiner nicht so? Warum ist meiner denn jetzt quietschend und jodelnd am Ende der Leine und ich komme mit gefühlt keiner Sache an ihn ran und erreiche ihn überhaupt nicht und ich bin so meilenweit davon entfernt, dass der auch nur vor meiner Haustür das schafft, sich neben mich hinzulegen und sich die Welt anzugucken, ne? Ich glaube, da sind wir wieder bei dem Druck, der von außen dann auch entsteht oder der auf den Menschen lastet, einfach weil sie ja auch so viel sehen, wie es anders aussieht oder wie es anders geht. Die vergleichen sich auch unglaublich viel. Aber jetzt sind wir auch vom Thema Hundebegegnung ein bisschen abgekommen.
Stimmt. Stimme ich dir total zu. Ich muss es trotzdem noch kurz einwerfen, was du gerade sagtest, finde ich einen ganz schönen Einwand beziehungsweise eine Riesenhürde. Also das, was du sagtest, die Quietschis und die Aufgetretenen, die das noch nicht oder vielleicht auch gar nicht leisten können oder jemals leisten können, gibt es ja auch. Mir fallen dann einfach in der Situation die ganzen Tierschutzhunde ein, die das einfach, die nicht dafür gemacht sind, die aus einem ganz anderen Kulturkreis kommen, die eine andere Genetik mitbringen. Und dann auf einmal holt sich jemand so einen Hund mit dem Wunsch, genau das zu haben, dazu noch den Hund gerettet zu haben. Und dann habe ich da halt so ein kleines Gerät, was nur weg möchte und Menschen schlimm findet. Und dann mit diesen Erwartungshaltungen umgehen zu können, das finde ich wahnsinnig schwierig. Das, oh, ja, ein Riesenthema. Ein weiteres Podcast-Thema.
Ja, aber Erwartungshaltung und Erwartungshaltungsmanagement ist A, ein gutes Podcast-Thema und B, finde ich inzwischen auch ein großer Teil meines Jobs hier in der Stadt, den Menschen da immer wieder, ich will nicht sagen, den Kopf zurechtzurücken, aber realistische Erwartungen zu vermitteln und zu sagen, das kannst du nicht verlangen oder ja, Hund B da drüben auf der anderen Straßenseite kann das. Das ist aber auch ein ganz anderer Hund als dein Hund. Und dein Hund ist eben zum Beispiel das ängstliche Auslandsteilchen, was schon bei 5 Menschen auf der Straße Stress bekommt.
Brauchen Hunde die Natur?
Also ich würde sagen, auf jeden Fall. Die Frage ist natürlich, was bezeichnet man als Natur? Wir haben hier in Berlin ja das Glück, dass wir eine relativ grüne Stadt haben und wirklich auch in der Innenstadt teilweise ja sehr große Parkflächen. Also der Tiergarten zum Beispiel ist ja wahnsinnig groß. Es gibt den Treptower Park, und auch einige andere Parks, die wirklich eine große Fläche haben. Tempelhofer Feld, vielleicht kennt ihr das auch. Das ist ja dieser ehemalige Flughafen. Das ist ja so groß, dass du, ich glaube, du kannst 4 Stunden oder 5 Stunden kannst du laufen, wenn du es komplett umrunden wirklich möchtest, je nachdem, wie schnell du bist. Also da kann man wirklich schon auch viel, zumindest ein Stückchen Natur finden. Jetzt werden Menschen, die mitten im Wald wohnen, sagen, haha, die Jella redet vom Tempelhofer Feld und einem ehemaligen Flughafen und nennt das Natur. Aber zumindestens gibt es da Wiesen und Büsche und Bäume. Ich finde vor allen Dingen, dass Menschen mit Hund die Natur brauchen, gar nicht unbedingt, weil die Hunde das zwingend haben müssen, andauernd jeden Tag oder jeden zweiten Tag, sondern weil uns das halt auch die Möglichkeit gibt, jedenfalls häufig, ja auch mal die Seele baumeln zu lassen und eben nicht so viel zu managen und nicht so viel zu regulieren. Also wenn ich keinen Bock auf Arbeiten habe, dann gibt's so ein paar Spots, da fahre ich mit den Hunden hin, mach den Kofferraum auf, sag okay und dann laufen wir und dann reden wir erst, wenn wir am Auto wieder angekommen sind miteinander, die Hunde und ich. Ich weiß, das geht nicht mit jedem Hund, ne? Aber diese reizarme Umgebung, nicht unter Beobachtung zu sein, ich glaube, dass das den Menschen sehr gut tut und somit natürlich auch ihren Hunden, ne?
Ja, ich habe jetzt ja beides wieder. Das heißt, da kann ich nur von mir sprechen. Ich sehe den Unterschied meiner Hunde schon zwischen Stadt, in der Stadt spazieren gehen und auf dem Land spazieren gehen. Und wir haben hier natürlich auch viele Parks. Ich liebe den Volkspark und ich mag die Elbe. Das ist einfach super, super schön. Es ist trotzdem was anderes, alleine in der Natur unterwegs zu sein. Und ich empfinde es auch, das, was Jella eben sagte, für mich persönlich schöner, da die Seele baumeln zu lassen, unterschiedliche Vögel zu sehen, Wild zu sehen, die Hunde an der Leine zu haben. Und da eine bestimmte Zeit für mich zu haben, ohne dass ich etwas oder dass ich die Aufgabe habe, etwas zu managen oder etwas machen zu müssen, das empfinde ich als total hohe Qualität. Und ich glaube schon, dass das mit Hunden etwas macht, wenn sie jetzt entspannt mit mir durch die Natur laufen können, als mit mir gemanagt, hier zurückgerufen, weil da kommt ein Hund an der Leine, da ist ein Fahrradfahrer und, und. Ich glaube, auch die Hunde macht das im Kopf ein bisschen freier. Ich kann sie natürlich nicht fragen. Merke aber, dass wenn wir zusammen in der Natur unterwegs sind, sind die manchmal ein bisschen anders drauf. Wobei natürlich auch ein Stadtspaziergang total schön sein kann, aber ich gerade dieses mit dem, ich bin mit mir und meiner Seele da alleine unterwegs und kann so ein bisschen atmen. Empfinde ich für mich total schön. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielen anderen auch so geht.
Ich glaube, dass der Vater des Gedanken bei mir, dass auch in der Stadt unterwegs sein ein bisschen Natur enthält, beziehungsweise auch entspannt sein kann, ist, dass meine eine Hündin sehr jagdinteressiert ist und ich an wahnsinnig vielen Stellen außerhalb der Stadt viel mehr managen muss und arbeiten muss mit ihr als innerhalb der Stadt. Weil innerhalb der Stadt ist sie, klar, ist irgendwie ein Staff, Bulldoggen, was auch immer Mix. Die ist super stoisch, die ist sehr ruhig, die dallert so in 5 Meter Entfernung um mich rum und geht mal nach links und mal nach rechts und interessiert sich für die meisten Dinge nicht so. Und drum sind Spaziergänge in der Stadt für mich dann manchmal fast erholsamer, wenn ich das mache. Aber ich habe auch das, ich habe perfektioniert, die ruhigen, stillen Gassen zu entdecken und zu benutzen und kann natürlich durch meinen Job auch antizyklisch spazieren gehen. Also ich weiß, wenn ich wie die meisten Menschen hier im Kiez eben erst um 18 Uhr diese Runde, die ich da gerne gehe, gehen müsste, dann wäre das auch mit deutlich mehr Arbeit und deutlich mehr Management verbunden und ich müsste viel mehr zurückrufen und ranholen und so.
Auslastung für Stadthunde.
Auslastung für Stadthunde, spannendes Thema. Ich würde das immer unter 2 Gesichtspunkten betrachten. Zum einen ist die Stadt an sich ja schon ein Potpourri an Auslastung und Beschäftigung und Konzentration und sich zusammenreißen müssen, was ja auch einfach für den Hund eine anstrengende Geschichte ist. Und auf der anderen Seite würde ich wirklich die Auslastung an sich im Bereich Beschäftigung betrachten, was ich einfach total vom Hund abhängig machen würde. Das heißt, ist der mit seinem, und das nicht falsch verstehen, Mitläufer-Dasein mit mir an meiner Seite total zufrieden? Und wenn ich Mitläufer sage, meine ich das immer sehr wertschätzend, denn für mich, ich weiß nicht, vielleicht wahrscheinlich gilt es für euch auch so, für mich als Hundetrainerin sind Mitläuferhunde die größten Geschenke des Universums, weil man kann sie überall mit hinnehmen, sie sind total unauffällig, überall nett, man kann sie ablegen, sie sind abrufbar, gehen nicht jagen, das sind so für mich Mitläuferhunde. Das finde ich in der Stadt total entspannt. Das heißt, solche Hunde, mit denen mache ich gerne Auslastung im Sinne von, ich beschäftige sie neben ihrem normalen Mitläuferjob noch. Ich finde, es ist angepasst oder es darf angepasst werden an das Mensch-Hund-Team, was da vor mir ist. Und ich finde, es darf auch aufgeräumt werden von uns aus Hundetrainerinnen-Sicht. Ist das wirklich nötig oder nicht? Und gerade in Bezug auf, wir können im Moment nicht so viel machen oder muss ich den, weil ich habe die und die Rasse noch auslasten und bestimmt beschäftigen. Also in Bezug aufs schlechte Gewissen dürfen wir da aufräumen und sagen, wann macht es Sinn und wann macht es eben keinen Sinn. Und ich finde schon, dass wenn ich Hunde aus Arbeitslinien habe und sie mir auch gekauft habe mit dem Wissen, was ich da halt als Maschine vielleicht habe, finde ich es total sinnvoll, im Bereich Beschäftigung oder Arbeit halt was zu machen. Ich finde es aber auch total schön, gemeinsam mit dem Hund mir etwas zu suchen in Bezug auf Beschäftigung, was uns beiden Spaß macht, wobei da der Fokus wirklich auf uns beiden liegt. Denn für mich macht es immer keinen Sinn, Menschen in die Beschäftigung zu schicken, die einfach gar keine Lust haben, sondern einfach nur mit ihrem Hund schön spazieren gehen wollen. Und wenn das für den Hund passend ist, finde ich das alles total ausreichend.
Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich nicht so die Beschäftigungsexpertin bin und das ein Bereich der Hundeerziehung ist, der mich einfach persönlich nie so stark gereizt hat und bei dem ich auch gemerkt habe, dass ich das nicht so freudig unterrichte, wenn ich versuche, das anzubieten. Deswegen gibt's bei uns in der Hundeschule aktuell da nicht so viel Angebote. Das Gute ist, dass ich ja ein Team habe und sich da hoffentlich demnächst Dinge ergeben werden und andere Menschen, die da mehr Lust und Freude haben, sich um diesen Bereich kümmern werden. Ich finde es ganz gut, nochmal zu differenzieren zwischen körperlicher und auch geistiger Auslastung, weil eben, also wenn ich hier 15 Minuten um den Block gehe an der Leine, dann sind viele Hunde körperlich erstmal ja nicht ausgelastet, aber geistig vielleicht komplett schon an ihrem Limit angekommen, je nachdem, was es für ein Hund ist. Und wenn ich so einen Hund habe, der hier in der Innenstadt eben geistig schnell an sein Limit kommt, Und wir wissen ja auch alle, dass Bewegung auch einen gewissen Stress und eine Anspannung abbaut und es ihnen ja auch gut tut, kontinuierlich sich zu bewegen, wenn sie einfach angespannt sind oder so reizüberflutet. Das ist ja nicht immer nur gut, stehen zu bleiben und zu sagen, so, jetzt komm mal runter und verarbeite alles. Manche Dinge verarbeitet man besser in Bewegung. Deswegen finde ich das ein bisschen schwierig zu pauschalisieren und versuche den Menschen oft erstmal zu vermitteln, eben den Unterschied zwischen der körperlichen und der geistigen Auslastung und mit ihnen zu gucken, was hast du da für einen Hund und in welchem Bereich kann der vielleicht noch was brauchen und in welchem Bereich braucht er nichts, braucht er gerade da überhaupt irgendwas? Und was mir natürlich einfach sehr auffällt, ist, wie groß das schlechte Gewissen ist. Ich will jetzt nicht immer das böse Social Media beschimpfen, aber so viele Menschen denken, ich mache nicht genug mit meinem Hund. Die anderen machen alle viel mehr. Ich erwische selbst mich selber dabei, wie ich regelmäßig denke, oh krass, oh jetzt machen die das. Oh, das habe ich ja mit meinen Hunden schon ewig nicht mehr gemacht. Wenn ich da zu viele Stories und Videos gucke, dass ich dann denke, meine Güte, das kann mein Hund aber nicht. Also selbst ich falle da dann rein, wenn ich mich zu viel damit beschäftige. Und also es geht da oft um Verhältnismäßigkeit und auch mal mit den Menschen zu gucken, wie viel Bewegung braucht so ein Hund? Wie individuell ist das? Und ich meine, der Klassiker hier ist ja auch, dass die Menschen den Hund sehr viel mitnehmen. Und das ist ja ein anderes Leben. Also wenn ich ein Haus mit Garten habe, den da morgens Pipi machen lasse, dann kommt der wieder rein, dann trinke ich erstmal Kaffee und da chillt der Hund ja dann die ganze Zeit. Dann geht man vielleicht eine Stunde spazieren. Best case, der Hund chillt dann wieder. Und hier in Berlin ist es ja so, dass ich immer rausgehe, spazieren gehe. Der Weg zur Arbeit oft dann ja bedeutet, ich laufe zur Bahnstation, ich fahre mit der U-Bahn, dann laufe ich von der Bahnstation zum Büro, dann ist der Hund mit im Büro. Da sind die ja auch nicht tiefenentspannt, da gehen Leute rein und raus, da ist was los, da gibt's vielleicht noch drei andere Bürohunde, dann wird in der Mittagspause noch spazieren gegangen, die Hunde spielen, also ich finde, dass so ein Tag wie dieser, wenn der Hund mit ins Büro kommt zum Beispiel, ich finde, das ist ein Arbeitstag auch für den Hund und dass das für viele Hunde anstrengend ist, außer es ist so ein Mitläuferhund, wie der, den Anne erwähnt hat. Wobei ich auch sagen würde, die Mitläuferhunde, die treffen wir ja auch gar nicht so viel. Also die sind ja vielleicht mal in der Welpengruppe, in der Jungengruppe oder sind mal in so einem Erziehungskurs, weil sie sagen, ach, mit der Leinführigkeit müssen wir mal gucken. Aber ich würde schon sagen, die Mitläufer sind wir ja meistens schnell wieder los und kriegen die gar nicht so mit.
Ich kann dir da total zustimmen. Der normale Tag eines Bürohundes, empfinde ich, das ist schon ein ganz schönes Stück Arbeit. So hast du es, glaube ich, genannt. Das finde ich schon echt eine tolle Leistung, die der da bringt. Mit den ganzen Außenreizen, die dazukommen und sich da zusammenreißen, also auf geistiger Ebene empfinde ich das für viele Hunde Auslastung genug. Und das anzusprechen, da aufzuräumen, das, was du eben schon sagtest und was ich auch sagte, was passt denn überhaupt zu dem Mensch-Hund-Team und brauchen die überhaupt noch was? Und da auch einfach klar zu sprechen, was genau das ist und was das beinhaltet und die Menschen vor allen Dingen zu entlasten mit dem, sie müssen jetzt nicht unbedingt so viel machen, sondern guck dir mal deinen Alltag an, was machst denn du alles mit dem? Das ist schon echt viel und da musst du halt nicht noch dreimal die Woche zum Trailen, sondern der Alltag für dich ist einfach wirklich viel, also für den Hund. Der macht viel. Und ich würde auch immer individuell gucken, brauchen die das überhaupt? Und vor allen Dingen ein Verständnis dafür, bekommen sie ein Verständnis dafür, was der Hund überhaupt alles leistet?
Ja, wo die Menschen bei mir Auslastungs-Beschäftigungshausaufgaben bekommen, ist oft, wenn die so sehr einen inneren persönlichen Konflikt mit ihrem Hund haben. Wenn die so doll hadern, wenn zum Beispiel Aggressionen innerhalb der eigenen Familie stattfinden, ne? Oder wenn die HalterInnen vielleicht selber vom Hund schon gebissen wurden oder auch wenn der Hund aggressiv gegenüber anderen Hunden oder anderen Menschen ist. Also wenn die so seelisch sehr belastet sind, dann sind die ja oft, haben die ja oft so eine Schwere, wenn sie mit dem Hund zusammenarbeiten und zusammen sind. Dann ist ja alles begleitet von, das muss besser werden, das muss besser werden. Und dann fehlt so viel Leichtigkeit. Das sind Menschen, die von mir häufig auch Hausaufgaben bekommen, Mach was Nettes, mach was Lustiges, mach einen Trickkurs, guck dir bei YouTube Videos an, wie man dem eine Rolle beibringt, wie man dem beibringt, dass er ein Päckchen Taschentücher aus der Schublade holt. Oder ich zeige ihnen irgendwie zwei, drei Dinge, wie sie einfach wieder ein bisschen was Leichtes, Freudiges mit dem Hund machen können und weiß ich nicht, mal wieder über ihn lachen oder ja, einfach sagen, hey, du bist ein Toller, du kannst auch coole Sachen. Also wenn sie eben in so einem, naja, in so einer Schwere selber auch drin sind, ne, oft traurig sind oder sauer auf den Hund sind oder es gerade nicht so leicht mit dem Hund haben, dann finde ich oft, es ist schön, weil es halt, es ist ein Kann und kein Muss. Dafür mag ich es gern. Ja.
Dafür finde ich auch schön. Ich finde, es nimmt so den Scheinwerfer vom Konflikt auf nette, also auf schöne Sachen. Nett ist immer so ein blödes Wort. Auf schöne Dinge, die man gemeinsam machen kann, die eben nicht so schwerer belastet sind. Ja.
Ja, das waren auch schon die eingeworfenen Themen, die ich euch gegeben habe. Aber die Folge ist noch nicht zu Ende, denn ihr habt noch drei Wünsche frei. Das heißt, jeder bekommt von euch einen Wunsch und ich würde sagen, gezielt für die Stadthunde. Und dann dürft ihr euch noch gemeinsam einen ausdenken und die schicken wir dann los an die gute Podcast-Fee, dass sie die für uns verwirklicht und für die Stadthunde und Stadthundehalterin.
Anne, magst du anfangen?
Ja, ich wollte gerade sagen, fang mal an.
Ich wünsche mir, dass Hunde wieder mehr die Menschen in Anführungszeichen einfach begleiten dürfen und Teil von etwas sein dürfen und wieder weniger Mittelpunkt und Hauptfokus sind. Ich würde sagen, dass das in den letzten Jahren einfach sehr zugenommen hat, dass der Hund der Dreh- und Angelpunkt und der Mittelpunkt der Welt von vielen Menschen geworden ist. Und ich weiß, dass das verführerisch und einladend ist und ich meine, die sind süß und sie sind flauschig und man schüttet all die wunderbaren Hormone aus, wenn sie bei einem einziehen. Und trotzdem sehe ich viele Hunde und auch Menschen, die darunter auch massiv leiden und denen das überhaupt nicht gut tut. Dem Hund tut es nicht gut, weil er kaum zur Ruhe kommt, kaum schlafen kann oder eben immer noch was können muss und noch was lernen muss und den Menschen tut's nicht gut, weil sie sich selber so völlig aus dem Fokus verlieren. Das ist was ich mir sehr wünsche für die Stadthunde. Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass das in der Stadt auch mehr so ist als auf dem Land, weil hier eben auch viel mehr Menschen alleine leben und der Hund der einzige Mitbewohner ist. Und dann ist das natürlich so, dass der Fokus auf dieses andere Lebewesen gerichtet ist. Ist ja, also ich kann das auch nachvollziehen. Und trotzdem tut es Mensch und Hund nicht gut. Und ich wünsche mir da wieder mehr Raum für die Hunde, dass sie auch Hundedinge tun dürfen, dass es auch okay ist, dass sie mal kurz wuffen oder bellen oder dass sie sich mal im Matsch wälzen. Und ich wünsche mir ehrlich gesagt auch, dass irgendwann Hunde keine eigenen Instagram-Accounts mehr haben, sondern nur noch ihre Menschen, ihre Hunde ab und zu auf ihren Accounts teilen. Und da mache ich mir jetzt vielleicht keine Freunde, Freundinnen damit. Aber das macht ja auch so einen heftigen Fokus auf den Hund, ne? Weil du musst ja Content machen oder gerade die, die dann auch Geld damit verdienen, die stehen unter massivem Druck und die müssen ja permanent den Hund, sein Problem, sein Verhalten im Fokus behalten, um dann eben auch Content zu liefern, Geld damit zu verdienen und weiterzukommen in dem, was sie da angefangen haben. Und dann hat der Hund ja eine richtige Arbeit. Eine Kundin von mir hat neulich gesagt, ja, mein Hund verdient das Geld für unser Hundetraining selbst. Und ich war nicht sicher, ob ich das gut oder blöd finde. Weil einerseits ist es natürlich cool und andererseits habe ich gedacht, oh Mann, ihr habt's nicht leicht damit. Genau. Also heißt, liebe Podcast-Fee, ich wünsche mir Hunde weniger im Fokus.
Das finde ich einen total schönen Wunsch, Jella. Also Hunde wieder Hunde sein dürfen und mehr mit sich, nicht so eng dran. Kann, glaube ich, also kann ich total unterschreiben. Ist ein ganz schöner Wunsch. Ich wünsche mir, gerade in Bezug auf Stadthunde, dass Menschen sich bewusster werden über oder wieder bewusster werden und großzügiger werden mit dem, was ihre Hunde schaffen und leisten können in den jeweiligen Situationen und dass es nicht morgen fertig sein darf und muss, sondern dass so eine große, ein großer Kübel Gelassenheit über den HundehalterInnen ausgeschüttet wird in Bezug auf Erziehung. Jetzt die ganzen Außenreize mal zur Seite geschoben, sondern dass es eben nicht alles morgen fertig sein muss, sondern dass viel mehr Fokus gelegt wird auf eine gute gemeinsame Zeit und nicht so sehr was und was schön läuft und nicht so sehr auf das, was nicht so schön läuft, unter dem Gesichtspunkt, dem Ganzen gelassener zu begegnen. Das liegt mir sehr am Herzen, da eine Akzeptanz mitzugeben oder mir eine Akzeptanz zu wünschen dessen, dass es manchmal ist, wie es ist und nicht schon morgen fertig sein muss. Das wäre oder ist mein großer Wunsch an die Podcast-Fee.
Das gefällt mir auch gut. Ich mag den Satz Trust the Process, also ne, vertraue dem Prozess und ein Prozess zeichnet sich ja dadurch aus, dass er länger geht und dass er so ein paar Ups und Downs hat und hin und hers und dass das okay und normal ist. Also das finde ich auch richtig schön und die Gelassenheit dabei, darauf zu vertrauen, das wird schon. Das finde ich gut.
Ja. So, und unser gemeinsamer Wunsch?
Also ich habe eine Idee, ich weiß nicht, wie das in Hamburg ist. In Berlin ist es auf jeden Fall mit den Freiheiten für Stadthunde echt nicht so gut bestellt. Also es ist um die Freiheiten von Hunden nicht gut bestellt. Ich weiß nicht, wie das in Hamburg ist. Wir haben ja hier sehr, sehr, sehr wenig Flächen in der Stadt, wo die Hunde mal freilaufen dürfen. Auch der Hundeführerschein hat das nicht besser gemacht. Ich glaube, das ist bei euch in Hamburg viel besser umgesetzt als bei uns, aber da bin ich mir nicht sicher.
Ja, das ist bei uns anders. Wenn du die Gehorsamsprüfung zur Leinenbefreiung geleistet hast, darfst du den Hund natürlich auf den ausgewiesenen Flächen freilaufen lassen, aber auch im Wohngebiet.
Ja, ja. Das wünsche ich mir für Berlin, aber dann ist das kein gemeinsamer Wunsch, den wir für beide Städte haben.
Nee. Ich glaube, ich würde vielleicht auf das, was wir vorhin schon gesprochen haben, dass wir uns das gemeinsam wünschen, dass Menschen wieder mehr miteinander ins Gespräch gehen und nicht so schnell urteilen und werten das, was sie sehen, sondern gemeinsam oder nachfragen, wenn sie was nicht verstehen und einfach nicht ihre Meinung den anderen überstülpen. Für mehr Miteinander. Wir wünschen uns mehr Miteinander zwischen HundehalterInnen und Nicht-HundehalterInnen. Wäre das auch noch was Schönes.
Das finde ich richtig schön und ich würde sogar sagen, auch unter HundehalterInnen, weil das ja auch manchmal richtige, richtig heftige Schlachten gibt auf der Hundewiese. Und und mehr Raum auch dafür, agree to disagree, also dass es auch okay ist, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind.
Ja, finde ich gut.
Und du hast ein Halsband, ich habe ein Geschirr und wir sind beide okay damit, weil wir beide der Meinung sind, dass das für unseren Hund richtig und gut so ist.
Das finde ich schön. Das finde ich schön. Können wir das so stehen lassen, Jona?
Das können wir so stehen lassen.
Das ist schön.
Ja, danke euch beiden. Schön wird es euch zuzuhören. Also ich habe mich hier, es war ein richtiger, konnte mich hier richtig schön zurücklegen und schöne Sätze von euch beiden genießen. Das war toll, das hat mir große Freude bereitet. Also wenn ihr irgendwann mal ein Webinar zusammen machen würdet oder so, ich glaube, ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Ich glaube es nicht, ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Ihr harmoniert sehr gut zusammen. Das freut mich. Hab mich ganz warm hier zurücklehnen können. Toll.
Danke. Können wir auf jeden Fall machen. Finde ich gut.
Ja, finde ich eine gute Idee. Die Großstadt-Hundeschulen. Oder irgendwie sowas. Finde ich gut.
Dann danke, dass ihr euch für dieses Experiment-Interview der Begegnung zur Verfügung gestellt habt. Und ich wünsche euch einen ganz schönen Tag in der Großstadt oder auf dem Land, je nachdem, wo ihr die nächsten Tage seid.
Vielen Dank, Jona. Das wünsche ich dir auch. Und Jella, Dir lieben Gruß nach Berlin. Ich war, wie gesagt, bin ja auch lange Zeit in Berlin, das heißt lange, 3-4 Jahre in Berlin gewohnt. Das heißt, ich kenne alle Stellen, von denen du gesprochen hast und sende deswegen ganz liebe Grüße in die Hauptstadt.
Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich. Ich freue mich doll, dass ich dabei sein durfte und fand das auch sehr schön, mich auszutauschen und finde eben auch spannend, wie viel Parallelen wir ja auch entdecken, ne? Und fand das sehr schön, auch dir zuzuhören, Anne. Und du hast immer wieder Sätze gesagt, wo ich dachte, ja, witzig, den Satz sage ich auch einmal die Woche zu irgendwem. Und das fand ich ganz schön.
Schön.
Darüber habe ich mich gefreut. Ich wünsche euch auch einen tollen Tag. Danke euch. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Das war sie, die Folge mit Anne aus Hamburg und Jella aus Berlin. Wenn ihr uns Feedback zur Folge schreiben wollt, dann findet ihr uns auch auf Instagram unter canis-kynos. Und wenn ihr auch mal Fragen zu einer Folge beisteuern wollt, die sammle ich regelmäßig auf meinem Instagram-Account Jona und die Hunde, Jona mit I. Wenn ihr mehr zu den Canis-Veranstaltungen und den Ausbildungen wissen wollt, dann schaut gerne vorbei auf canis-kynos.de. Außerdem stehen ja jetzt gerade bald die Canis-Abschlussprüfungen für die HundetrainerInnen-Ausbildung an. Und da wünsche ich allen Prüflingen viel Erfolg und vor allem viel Spaß. Und jetzt wünsche ich euch und euren Hunden, egal ob ihr auf dem Land lebt oder in der Stadt oder sogar in der Großstadt, eine richtig gute Zeit. Bis dahin, tschüss!